Wozu sind wir eigentlich noch hier? Also, wir könnten jetzt auch alle nach Hause gehen und sagen, okay, Herr, ich bin bereit für die Entrückung. Hol mich ab. Unser Leben ist ja ein bisschen wie so an der Bushaltestelle, oder? Dass wir so warten, ja, wann kommt er jetzt eigentlich? Weil ich bin bereit. Was will ich hier eigentlich noch? Ja, die gerade geheiratet haben, freuen sich auf die Kinder. Die noch nicht verheiratet sind, freuen sich auf die Heirat. Die schon geheiratet und Kinder haben, die freuen sich, dass und so weiter. Aber sind wir dafür da noch? Also warum hat er uns denn eigentlich nicht gleich mit dem Glauben entrückt? Ja, du gehörst mir, also kommst du auch zu mir. Was machen wir hier eigentlich an dieser Bushaltestelle? Darüber soll es heute ein bisschen gehen. Ich möchte das Ganze beleuchten von der Schrift her, was unsere Verantwortung eigentlich ist als Christen auf dieser Erde. Von Römer Kapitel 9 bis 11, dort zeigt Paulus ein bisschen die Heilsgeschichte von Israel und im Vergleich zu uns, den Nationen, wofür wir eigentlich da sind. Und das wird ein bisschen Druck aufbauen auf uns. Druck mögen wir ja auch irgendwie nicht so. Dann sagen wir, ja, das, was du hast, deine Predigt, die macht irgendwie so einen Druck. Ja, oder das Bibellesen, das macht irgendwie so einen Druck auf mich. Und da habe ich ein Ventil mitgebracht, damit wir ein bisschen diesen Druck, diese Luft auch wieder ablassen können und uns schauen können, wie können wir eigentlich damit umgehen, mit diesem Druck, diese Verantwortung, diese Last, die wir bekommen. Wie können wir eigentlich damit umgehen? Und dann möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir eigentlich durch Jüngerschaft Gemeinden entstehen lassen können, was eigentlich unser Auftrag ist. Und hier ist ein bisschen ein Bild. Könnt ihr da das Licht ein bisschen ausmachen gerade? Genau, also ihr seht die grüne Kurve, das ist Israel, und die rote Kurve, das sind wir, die Nationen. Und ihr seht, oben geht es nach oben, näher zu Gott. Also das ist sozusagen die X-Achse, die Y, ist ja auch egal. Also die näher zu Gott und dann unten die Heilsgeschichte, das ist die Zeitachse. Und ich zeige, oder Römer 9 bis 11 zeigt eigentlich, wie die Geschichte von Israel parallel zu der Geschichte der Nationen verläuft. Und daraus können wir unsere Verantwortung ableiten. Und ich möchte anfangen mit, das Licht kannst du auslassen, mit Römer 9, 1 bis 13, da steht, dass Israel die Nachkommen Abrahams sind. Und was bedeutet das? Das ist ein sehr bedeutungsgeladener Begriff. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und alle Geschlechter der Erden sollen durch dich gesegnet werden. Also Gott greift einen Menschen heraus aus dieser Welt, aus allen Nationen und sagt, mit dir mache ich was ganz Besonderes. Dich erhebe ich zu mir, dich hole ich zu mir hoch. Das ist diese grüne Linie, die nach oben geht. Ich rufe dich heraus und ich mache aus dir ein ganzes Volk. Und dieses Volk hat eine Bestimmung, Römer 9, Vers 4. Die Israeliten sind deren, die Sohnschaft ist. Und die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, die Gottesdienste durch Israel möchte Gott den ganzen Nationen auf der ganzen Erde zeigen, wie herrlich Gott ist. Er möchte ihnen seine Herrlichkeit zeigen durch ein Volk. Und er macht mit dem Volk Bündnisse und er zeigt dadurch, ich bin vertrauenswürdig, du kannst mir vertrauen. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und ich bin gerecht. Und dieses Volk hält meine Gebote und es kommt Ordnung in dieses Volk. Diesem Volk geht es gut, moralisch, gesellschaftlich, persönlich, in den Familien, in der Arbeit, überall kannst du die Gerechtigkeit Gottes sehen. Und an diesem Volk sollten die Menschen um dieses Volk herum sehen, da ist Gott. Und an ihren Gottesdiensten sollten die Menschen sehen, das sind Menschen, die lieben ihren Gott. Die haben eine persönliche Beziehung zu ihrem Gott, zu dem Herrscher, zu dem Schöpfer von Himmel und Erde. Den kann man kennenlernen. Und das sollten alle sehen. Und das ist ein Gott, der eine Zukunft bereitet hat, der nicht nur im Hier und Jetzt ist, sondern der Versprechen gibt und der aufzeigt, wo geht denn eigentlich die Reise hin, wenn wir in den Bus einsteigen. Und so sollte Israel Licht sein und ein Zeuge für den Schöpfer Gott. Aber, wie wir alle wissen, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes und hier geht's runter. Sie haben Jesus Christus, als er auf diese Erde kam, ihr eigener Messias, nicht erkannt. Sie haben ihn abgelehnt und sie haben das Ziel, auf das sie hingesteuert haben, verfehlt. Und sie sind herausgebrochen worden durch Unglauben. Das war ihr Versagen. Das war der Abfall von Israel. Und deswegen ist ihnen Verstockung zum Teil widerfahren. Und sie sind jetzt ein verstocktes Volk gewesen, aber es ist nur für eine begrenzte Zeit verstockt, nämlich bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Bis wir alle gerettet sind, die Nationen, die Heiden, bis die alle gerettet sind. Und dann wird diese vorübergehende Erziehung Gottes enden und wir sehen das auch jetzt, hat das schon angefangen. Es geht wieder bergauf mit Israel. Wir können sehen, wie Israel gesammelt wird, wie sie wieder ein Land bekommen haben. Wir können sehen, wie Gott sein Volk in Israel sammelt und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es ist aus Zion der Retter gekommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Es wird wieder bergauf gehen mit ihnen und wir sind jetzt gerade irgendwo in dieser Zeit, wo es mit Israel wieder bergauf geht. Also jetzt gerade ist in Israel Krieg, aber das gehört mit in Gottes Plan, wie er sein Volk zu sich zieht. Und jetzt sehen wir uns an, wie im Gegensatz parallel zu dieser Zeitachse und der Heilsgeschichte Israel sich das mit uns, den Völkern, abspielt. Und das zeigt uns Paulus auch in Römer 9 bis 11. In Vers 25 sagt er, wie auch Hosea sagte, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte. Also wir waren zu der Zeit, wo Israel das auserwählte Volk Gottes war, waren die Heiden nicht sein Volk und nicht die Geliebte. Und zu diesem Nichtvolk sollte Israel sprechen. Das war sozusagen das verlorene Volk, das Gott kennenlernen sollte. Und in der Zeit, wo Israel den Messias abgelehnt hat, haben die Nationen angefangen, den Messias, nämlich Jesus Christus, als ihren Erlöser anzunehmen. Und Gott hat sie zu sich gezogen durch Jesus Christus. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Und so wurden wir durch Jesus Christus gerecht gemacht, durch unseren Glauben. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Ja, wir haben jetzt die Position, die vorher Israel hatte, die haben jetzt wir. Die Verantwortung, die Israel hatte, die haben jetzt wir. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet wirst. Das ist das Wort, das wir predigen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen jetzt in die ganze Welt gehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Wir haben jetzt diesen Auftrag. Jetzt sind wir Zeugen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben, damit ihr Zeugen seid. Jetzt sind wir das Licht, das auf dem Berg ist und nicht unter dem Scheffel ist. Jetzt sind wir das Salz der Welt. Das ist jetzt unsere Bestimmung. Das ist das, was wir an der Bushaltestelle machen sollen. Wir sollen allen Leuten erzählen, wo wir hinfahren, damit sie mitkommen. Und so haben wir jetzt diesen Auftrag geerbt. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit diesem Auftrag um? Machen wir es besser wie Israel? Weil wir den Heiligen Geist haben, was sie damals nicht hatten, der bleibend in uns wohnt? Das ist unsere Verantwortung. Wir sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Das ist unsere Verantwortung. Wir sind Prediger des Evangeliums. Und zwar alle. Das ist nicht eine besondere Gabe, nur für die Evangelisten, sondern das ist unser aller Verantwortung. Jeder von uns sitzt an der Bushaltestelle und jeder von uns hat ein Netzwerk von Menschen um sich, die er erreichen kann. Mit dem, was Gott dir persönlich gezeigt hat. Du musst nicht irgendwas erzählen, was du nicht verstehst oder was du nicht wirklich glaubst. Aber sag doch einfach das, was du glaubst. Sag doch einfach das, was du verstehst. Ich bete auch immer, ich habe letztes Jahr beim Skifahren angefangen und ich bete auch immer beim Skifahren, dass ich nicht hinfalle. Ich dachte, das hätte ich auch ich sagen können. Ja, und wenn du das jemand erzählst, dann denkt er, aha, ihr Glaube, mein Glaube, der bewirkt, dass ich nicht alleine Skifahre. Interessant. Der eine lacht, der andere denkt sich, vielleicht ist ja was dabei. Was ist unsere Verantwortung? Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihr Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Wie weit ist unser Schall gegangen? Wo sind die Grenzen unseres Redens? Wo sind die Grenzen deines Redens? In der Familie? In der Nachbarschaft? Sind deine Grenzen in der Arbeit oder in deinem Dorf? Sind deine Grenzen im Rupertiwinkel? Oder sind deine Grenzen Deutschland oder die ganze Welt? Der Herr gibt uns einen Wirkungskreis, in dem wir drin sind. Der Herr gibt uns einen Wirkungskreis und in diesem Wirkungskreis dürfen wir wirken. Indem wir das sagen und vorleben, was Gott uns gegeben hat. Und das ist unsere Verantwortung. Jesaja aber wagt es und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Ja, wir sagen vielleicht manchmal, meine Nachbarn interessieren sich ja gar nicht für Jesus. Meine Arbeitskollegen, meine Familie, die interessieren sich nicht für Jesus. Und der Rupertiwinkel, der sucht ja gar nicht Jesus. Ja, aber Jesus sucht den Rupertiwinkel. Jesus sucht deine Nachbarn. Jesus sucht deine Familie. Jesus sucht deine Freunde. Und das ist das Entscheidende. Wir gehen nicht zu den Menschen hin, weil sie Jesus suchen, sondern wir gehen zu den Menschen hin, weil Jesus sie sucht. Das ist unser Auftrag. Wir warten nicht, bis jemand fragt, hey, wie ist es eigentlich mit deinem Glauben? Sondern wir gehen hin und erzählen von unserem Glauben, weil das unser Auftrag ist. Versteht ihr, dieses Denken wird dadurch umgedreht. Jesus interessiert sich für deinen Nachbarn. Und das soll uns motivieren, von Jesus zu sprechen, weil Jesus sie sucht. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, dass ich große Traurigkeit habe. Das sagt jetzt Paulus. Und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Wie steht's um unsere Liebe? Wenn ich diese Liebe sehe, er hat große Traurigkeit für die Verlorenen. Hast du auch diese große Traurigkeit für die Verlorenen? Hast du einen unaufhörlichen Schmerz in dir drin? Für deine Nachbarn? Hast du dir auch schon mal gewünscht, von Jesus weg verflucht zu sein, damit deine Brüder, deine Nachbarn gerettet werden? Dass du deine eigene Rettung aufgibst, dass andere gerettet werden, das sagt er hier. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine unbegreifliche Liebe, die Paulus hier ausspricht, die er offenbart. Wie geht das? Wie kann man so lieben? Hast du diese Liebe? Ich habe nicht diese Liebe aus mir. Und jetzt spüren wir auch schon langsam diesen Druck. Jetzt spüren wir diese Verantwortung, die Last, dass wir so genau so unsere Menschen lieben müssen, weil sonst geht gar nichts weiter. Das ist das Motiv, das ist die Motivation, aus der wir heraus mit unseren Menschen, mit Menschen reden und vorleben sollen. Und wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn wir das haben, wenn wir diese Liebe haben, dann brauchen wir gar nicht viel sagen, weil das merken die Menschen. Die Menschen merken diese Liebe. Sie spüren diese Liebe. Wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Wir beten, oder? Herr, schenk mir diese Liebe. Das hat, glaube ich, schon jeder von uns gebetet. Als wir 1. Korinther 13 gelesen haben, haben wir gedacht, Herr, diese Liebe, die will ich auch haben. Und so beten wir auch am Anfang, schenk mir diese Liebe. Dafür kannst du übrigens für Liebe, da kannst du alles einsetzen, wofür du gerade betest. Alles. Ich mache jetzt ein bisschen größeres Bild auf. Und so beten wir für irgendwelche Dinge, für Liebe, für Demut, für Enthaltsamkeit, für irgendwas, was du gerade betest. So beten wir wie für eine Ware, wie für ein Ding, das wir von Gott haben wollen, wie ein Geschenk, das wir von Gott haben wollen, eine Fähigkeit, einen Wesenszug, eine Kraft, so beten wir doch, oder? Aber irgendwann wird uns klar, Moment mal, da ist ja nicht nur das Geschenk, für das ich bete, sondern da ist auch ein Schenker, zu dem ich bete. Du bist der Schenker. Und wir wachsen in der Reife und wir sehen, aha, da ist jemand, dem wir vertrauen können. Da ist die Quelle, von dem dieses Geschenk kommt. Und wir sehen nicht mehr nur den Schenker, sondern nicht mehr nur das Geschenk, sondern auch den Schenker. Und am Schluss merken wir, Moment mal, Jesus, du bist ja eigentlich das Geschenk. Du bist ja eigentlich die Liebe. Du bist ja die Demut. Du bist ja die Enthaltsamkeit. Du bist ja die Sanftmut in Person. Du bist die Kraft in Person. Du bist es. Und so sehen wir, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Und so brauchen wir keine Dinge oder Fähigkeiten oder Wesenszüge, sondern wir brauchen nur Jesus. Ihn selber. Und dann sind wir in dem Ich Bin angekommen. Ich Bin. Er ist der Ich Bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Licht. Ja, und ich bin die Liebe. Ich bin alles, was du brauchst. Jesus sagt, ich bin alles, was du brauchst. Du brauchst sonst nichts. Und so brauchen wir nicht Liebe zum Evangelisieren, sondern wir brauchen Jesus zum Evangelisieren in uns drin. Weil Jesus ist das Evangelium. Und wenn wir evangelisieren, dann reden wir über Jesus. Und den brauchen wir. Und in ihm ist diese Liebe, die wir brauchen. Und in ihm ist alles, was wir brauchen. Und außerhalb von Christus hat Gott uns nichts geschenkt. Und in Christus hat er uns alles geschenkt. Es gibt also nichts, was wir brauchen, was außerhalb von Christus ist. Das heißt, wir brauchen mehr Jesus in unserem Leben. Und mehr als ihn können wir nicht haben. Und dann verstehen wir auch, ich möchte das noch ein bisschen erläutern, wenn du Christus in dir drin hast, das ist dein innerer Mensch. Wir werden wiedergeboren und wir bekommen den Heiligen Geist und dann sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist unser innerer Mensch. Und Paulus trennt es auf und sagt, es gibt den äußeren Menschen. Der äußere Mensch, der stirbt und vergeht. Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Wie kann jetzt dieser innere Mensch, der Jesus ist, der in dir lebt, wie kann der nach draußen kommen? Ja, indem der äußere Mensch, dein Fleisch, dein Ego, zerbricht. Und wenn dein Ego, dein äußerer Mensch zerbricht, dann kann der innere Mensch, Jesus, herauskommen. Er kann durch dich herausfließen. Und hast du schon mal gebetet? Das ist ein gefährliches Gebet, aber ein wichtiges Gebet. Herr Jesus, zerbrich mich. Zerbrich meinen äußeren Menschen. Weil das ist mein Fleisch. Das Fleisch kann nicht verändert werden. Das wird bis zum Tod Fleisch bleiben. Fleisch bleibt Fleisch und Geist ist Geist. Und wenn du im Fleisch kämpfst oder mit deinem Fleisch kämpfst oder wenn dein Fleisch behindert, dass Jesus rauskommt, dann bete, dass Jesus dich zerbricht, dass er dich erzieht. Gib ihm alles hin und sag, Herr Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Du darfst die Dinge, die dich behindern, die dich zurückhalten, die dich gefangen halten in mir, zerbrechen, damit du rauskommen kannst und die Menschen dann nicht mehr mir begegnen und meiner Lieblosigkeit, sondern dass meine Mitmenschen dann dir begegnen, weil du plötzlich sichtbar wirst in meinem Leben. Und dann wirst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und du wirst Ströme von lebendigem Wasser ausströmen. Und die Menschen werden dir begegnen und sagen, ich bin heute Gott begegnet. Paulus hatte Christus in sich. Er hatte diese Liebe in sich. Er war ein zerbrochener Mensch. Und diese Opferbereitschaft, die wir in ihm sehen, dass er sagt, ich würde am liebsten meine Rettung für die anderen hergeben, das ist eine übermenschliche Aussage. Das kann ich nur sagen, wenn ich diese Opfernatur in mir habe, die in Christus ist. Das heißt, Christus in ihm hat so stark gewirkt, dass er bereit war, seine Rettung herzugeben. Und das hat sein ganzes Leben durchflossen. Und jetzt schauen wir uns an, jetzt sind wir bereit, jetzt sind wir gestärkt und gekräftigt und haben verstanden, es geht nicht darum, dass wir mehr machen. Bitte nicht. Sondern es geht darum, dass wir Christus mehr in uns wirken lassen. Jetzt sind wir bereit, auch die Ermahnungen anzunehmen, die der Text gibt. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Jetzt spricht Paulus für die Nationen. Er sagt uns voraus, dass wir auch wie Israel abfallen werden vom Glauben als Nation, als Nationen. Das ist leider auch das, was uns blüht und das erleben wir schon. Wir leben in der Zeit des Abfalls. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Es geht hier nicht darum, dass wir unser Heil verlieren können. Das ist ein Text für die Nationen. Das heißt, die Rolle, die wir als Evangelisten auf dieser Erde haben, die ist endlich. Das wird irgendwann aufhören und Israel wird diese Rolle wieder übernehmen. Aber das zeigt ganz klar, dass wir einen Auftrag haben und wenn wir als Nationen, als Gemeinden, als der Leib Christi diesen Auftrag nicht erfüllen, dann wird Gott uns diese Rolle wieder wegnehmen. Und wir leben in der Zeit des Abfalls. Und die Christenheit weltweit ist im Begriff des Abfalls und es drängen immer mehr Irrlehren in die Gemeinde hinein und die Gemeinde bewegt sich immer mehr weg von Gott. Das ist ein weltweites Phänomen, wo wir einfach aufpassen müssen, was schauen wir uns für Predigten an, was nehmen wir für Lehren mit auf, wie bewegen wir uns von Christus weg. Das ist eine Warnung an die Nationen. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen runterbringen auf die Gemeinde. Jetzt geht es um Traunreuth. In Offenbarung 2, 4, Vers 5 steht, aber ich habe gegen dich, hier spricht Christus in der Offenbarung zu der Gemeinde. Das ist eine Botschaft für die Gemeinde. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also hier, dieser Vers wird, oder dieser Abschnitt wird oft verwendet für Einzelpersonen. Ja, ich muss mehr Liebe haben, aber der richtet sich an eine ganze Gemeinde. Und wenn der sich an eine ganze Gemeinde richtet, dann ist der Anfang, von dem hier die Rede ist, also wir sollen zurück zu der ersten Liebe. Was ist denn diese erste Liebe? Das wird oft gesagt, ja, die erste Liebe ist das, wo ich zum Glauben gekommen bin. Aber die erste Liebe der Gemeinde ist, wo die Gemeinde entstanden ist. Wo eine ganz kleine Gruppe war und wo Feuer da war. Dahin sollen wir zurückkommen. Als Gemeinschaft zu diesem Feuer der Liebe für die Verlorenen. Für die Liebe zu Gott und für die Liebe zueinander. Und wir sollen die ersten Werke tun. Was macht eine Gemeinde am Anfang, wenn sie entsteht? Sie geht raus. Permanente Evangelisation. Total nach außen gerichtet. Und was passiert, wenn die Gemeinde das nicht macht? Dann wird der Leuchter weggerückt. Die Gemeinde wird ihr Zeugnis verlieren. Die Strahlkraft der Gemeinde wird weggenommen. Sie hat keine Strahlkraft mehr nach außen. Und es kommen keine neuen Leute dazu. Und wie kommt man als Gemeinde da raus, indem man Buße tut? Das ist Zerbruch. Dass man erkennt, Herr, wir haben unseren Auftrag vergessen. Wir hängen hier an der Bushaltestelle rum und warten auf dich und haben vergessen, wofür wir eigentlich noch hier sind. Und jetzt noch eine Ebene persönlicher. Jetzt kommt die gleiche Ermahnung, die gleiche Thematik auf eine Einzelperson runtergebrochen. Im Johannes 15, Vers 2 steht, also dort ist die Rede von dem Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Und wir sind die Reben. Und wir sollen Frucht bringen. Und wir können nur Frucht bringen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Er ist die Quelle. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Hier geht es auch nicht darum, dass jemand verloren gehen kann. Das ist hier nicht der Punkt. Sondern hier geht es darum, dass dir der Saft abgedreht wird, wenn du von Jesus getrennt bist. Dann hast du keine Kraft. Dann bist du ein kraftloser Christ, ein Bushaltestellenhüter. Und diese persönliche Warnung, was ist die Erwartung an die Rebe, dass sie viel Frucht bringt? Okay? Da denken wir als erstes an Galater, wo steht die Frucht des Geistes. Ja, ich muss freundlich sein und liebevoll und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes, an das denken wir. Und das ist auch nicht falsch. Aber das ist nur der erste Schritt. Wenn ich die Frucht des Geistes habe, Liebe, Freundlichkeit und so weiter, dann ist es gut. Aber wofür ist denn diese Frucht da, die Frucht des Geistes? Wofür ist es denn da, wenn ich liebevoll bin und freundlich? Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der seine eigenen Früchte isst? Also ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen, der Apfel isst. Diese Früchte sind für andere. Diese Früchte sind für die Menschen um uns herum. Und diese Früchte führen zu Frucht bei anderen Menschen, nämlich dass sie Jesus kennenlernen. Und wir sollen uns in andere Menschen hinein multiplizieren. Und wenn wir getrennt sind von Christus, dann geht uns der Saft aus, okay? Und so bist du wie ein Rohr. Du bist dieses Rohr, diese Rebe vom Weinstock. Und du bist auf der einen Seite an Gott angedockt. Also das symbolisiert jetzt Gott. Wir beten jetzt nicht Gott an, also das ist keine illegale Aktion hier, das ist nur eine Illustration. Das hier ist Gott und ich brauche Gott, er ist die Quelle und ich bin das Rohr. Ich brauche Gott, damit ich Liebe bekomme, ich brauche alles von ihm. Und wenn ich nicht mit ihm angedockt bin, dann geht bei mir nichts weiter. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, okay? Und dieses Bild kennen wir. Manche denken, gemeint ist so, wir sind alle angedockt an Gott. Wir hängen an Gott dran und er ist die Quelle. Und wie ein Speichenrad sind wir alle da, wo wir an Gott angedockt sind, das bringt uns näher zueinander. Das stimmt, das ist ein schönes Bild, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Weil wir sollen auch viel Frucht bringen. Macht zu Jüngern, ist unser Auftrag. Macht zu Jüngern. Okay? Und jetzt, wie können wir zu Jüngern machen? Wir haben es gesagt, also wir brauchen auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite brauchen wir wieder Jesus, weil er ist die Liebe. Okay? Das ist wieder Gott. Wir brauchen auf der einen Seite Gott, die Quelle, die wir andocken und an der wir festgemacht sind. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch Gott, weil er ist die Liebe und ohne ihn können wir nichts tun. Und was machen wir dann mit dieser Liebe? Wir geben sie weiter an andere Menschen. Okay? Und erst dann fließt die Liebe Gottes zu den anderen Menschen. Und erst dann werden wir auch erfüllt mit der Liebe Gottes, wenn wir die Liebe weitergeben. Und was passiert, wenn wir das nicht machen? Dann schauen wir in die Röhre. Dann sind wir leer. Innerlich leer. Dann fühlen wir uns total leer. Dann schauen wir automatisch auf uns selber und sehen, da ist Dreck unter meinen Zehennägeln. Da ist Sünde. Da ist irgendwas in meinem Leben nicht in Ordnung. Ich muss mich mal um mich selber kümmern. Dann drehen wir uns nur um uns selber. Leer, um uns selber drehend, keine Kraft. Kennst du das? Und dann schauen wir irgendwelche anderen Sachen an. Pornos. Irgendwie Sachen, die ich kaufen will. Irgendwas, was ich haben will. Und der Teufel hat uns wieder. Und wir leben wieder wie ungläubige Menschen. Macht zu Jüngern, das ist unser Auftrag. Und wenn wir das machen, dann sind wir erfüllt. Und dann erfüllen wir auch das königliche Gesetz von Jesus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und du sollst Gott lieben. Also das sind die zwei Gebote. Das hier ist das, die Architektur Gottes für unser Leben. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. So möchte er, dass wir leben. Und so sieht dann das Gemeindeleben aus, wie manche andere das sehen, dass wir in der Gemeinde Jüngerschaft machen und Gemeinde ist Jüngerschaft. Wir kümmern uns um andere Menschen, wir machen Kinderstunden und wir machen Hauskreise und wir kümmern uns um andere Menschen. Das ist super, das ist wichtig. Und Gemeinde ist Jüngerschaft. Manche von uns haben diese Jüngerschaftsbeziehungen, manche nicht. Und es ist wichtig, dass wenn wir Jünger machen, dass wir sie dann führen und dass sie dann selber irgendwann unabhängig von uns werden und dass sie dann selber wieder Jünger machen. Das ist das Ziel von Jüngerschaft, dass irgendwann sich unsere Jünger wieder selber in andere multiplizieren. Aber Jüngerschaft soll nicht nur in der Gemeinde stattfinden, und vielleicht ist dir aufgefallen, es hat was gefehlt vorhin, macht alle Nationen zu Jüngern. Das heißt, wir sollen auch rausgehen und sollen Menschen, die Jesus nicht kennen, zu Jüngern machen. Mit denen Gemeinschaft haben, mit denen Beziehung haben, mit denen Freundschaft haben. Ich meine bedeutsame Beziehung, echte Beziehung. Sie zu uns nach Hause einladen und mit ihnen leben. Und dann entsteht Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellt. Nämlich ein Netzwerk aus Beziehungen. Und ich glaube, wo wir echt ein Problem haben als Gemeinden, ist, dass wir eine Parallelgesellschaft aufbauen. Dass wir nur noch so inzestmäßig Christen mit Christen rumhängen. Also ich bin jetzt irgendwie paar 20 Jahre gläubig und ich habe große, also Jahrzehnte in meinem Leben, und ich habe eine evangelistische Gabe, aber ich habe Jahrzehnte in meinem Leben gehabt, wo ich nur mit Christen rumgehangen bin, 24/7. Das ist total gestört. Und ich habe echt ein Problem gehabt, rauszukommen und mit ungläubigen Menschen zu reden. Ich habe Angst gehabt, mit Ungläubigen zu reden. Als Evangelist, das ist krank. Ich war krank. Von mir selber eingenommen und von Gott getrennt. Und als ich angefangen habe, jetzt diese Interviews zu machen, ich bin eine halbe Stunde auf dem Christkindlmarkt rumgelaufen, wie so ein Ferngesteuerter, und ich habe Angst gehabt, die Leute anzusprechen. Das kennen wir alle, oder? Ich habe eigentlich totale Menschenfurcht. Aber ich will auch mit den Leuten über Jesus reden, weil was mache ich sonst hier? Und ich habe meine Angst überwunden und habe gesagt, ich muss jetzt mit dir reden. Nicht jeder muss rumlaufen und Interviews machen. Aber ich will nur sagen, mir geht's, also ich habe auch meine Probleme, also massive Probleme. Und ich muss es erst wieder lernen, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über Fußball zu reden oder Skifahren oder irgendwas anderes. Aber wenn wir das verlieren, dann sind wir verloren. Dann haben wir unseren Auftrag verloren und dann sind wir eine christliche Bubble, eine Parallelgesellschaft geworden. Aber wenn wir das wieder lernen, wenn wir das machen, wenn wir mit Ungläubigen Beziehungen aufbauen, dann kann Gottes Liebe durch uns fließen und es entsteht Jüngerschaft, es entsteht ganz natürlich Multiplikation. Und wenn Gemeinde so strukturiert ist, wie ihr das hier auf dem Bild seht, dann ist Jüngerschaft eine ganz natürliche Sache. Und dann ist Evangelisation eine ganz natürliche Sache. Das ist nicht eine Veranstaltung, sondern ein Lebensstil. Und dann ist auch Gemeindegründung eine ganz natürliche Sache. Amen.